Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz. Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle, die wieder eingeschaltet haben heute, den 28. Juli 2024, zu einer weiteren Folge von Ausbruch der Antirepressionswelle.
Am Mikrofon heute sind
einmal der Flo, das bin ich.
Und ich bin der Thomas. Ihr hört die Sendung entweder heute live im Radio oder morgen am Montag, den 29. Juli, in der Wiederholung um 11 Uhr auf Radio Dreieckland.
Ja, und heute in der Sendung wird es unter anderem um die Auslieferung von Maya nach Ungarn gehen, einer antifaschistischen Person, die eben Ungarn, man könnte eher sagen, auch verschleppt entführt worden ist.
Genau, sie ist in der Nacht- und Nebelaktion nach Ungarn gebracht worden und das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich die Auslieferung an Ungarn verboten, allerdings kam der Beschluss einige Stunden zu spät.
Dann hast du nochmal nachgehakt wegen Essensgeld in der Sicherungsverwahrung.
Genau, und zwar unter dem Aspekt, wie geht es denn einer weiblichen Sicherungsverwahrten in Baden-Württemberg im Vergleich zu den männlichen Sicherungsverwahrten hier im Land?
Dann haben wir noch einen Beitrag zu Misshandlung von Gefangenen in U-Haft.
Das ist ein Fall aus Hamburg. Und dann geht es um einen Strafprozess hier in Freiburg.
Und zu guter Letzt haben wir dann die Ankündigung und da haben wir auch nochmal ein längeres Ankündigungsinterview für den ersten Tattoo-Circus, der hier in Freiburg stattfinden wird.
Ja, im Oktober. Es wird am 3. Oktober bis 5. Oktober einen solchen Tattoo-Circus geben und worum es da geht, hört ihr dann gegen Ende der Sendung.
Und jetzt, passend zum warmen Wetter, gibt es erstmal ein Stück Musik von Beach Party, nämlich Tod am Ballatonsee.
Das Zentrum der Gesellschaft ist der Binnensee. Warm und flach ist seine Realität. Lang wie eine Gerade erstreckt sich. Von morgen bis ab passiert so viel nichts. We'll be right back. Entspannung setzt ein. Sie setzt zur Rechte ein. Sie spiegelt sich in seinem vom Sonnen gebräunten Rücken, während er ins Wasser läuft. Und er läuft und läuft und läuft. Doch das Wasser steht und steht und steht. Alles scheint okay. Die Liebe scheint zurück. Doch auf Wunder, nur alle Flunder. Und er rutscht aus.
Ja, das waren Beach Party mit Tod am Balatonsee. Und jetzt kommen wir, wie angekündigt, zu unserem ersten Beitrag, nämlich zu der Auslieferung von der antifaschistischen Person Maya.
Maya wurde im letzten Jahr, im Jahr 2023, vorläufig festgenommen infolge eines europäischen Haftbefehls aus Ungarn. Maya wird vorgeworfen, im Frühling 2023 in Budapest an antifaschistischen Protesten gegen Neonazis beteiligt gewesen zu sein. Und seitdem versucht die ungarische Justiz europaweit Antifas, die beschuldigt werden, Nazis dort aufs Maul geschlagen zu haben, nach Ungarn zu holen, um ihnen dort den Prozess zu machen. Maya saß bis vor wenigen Wochen in Dresden in Auslieferungshaft. Maya bekam dann abends irgendwie die Nachricht, dass die Auslieferung genehmigt worden sei. Und wenige Stunden später, tief in der Nacht um 2 Uhr, stand dann plötzlich die Polizei in ihrer Zelle und fing an, Maya nach Ungarn zu verschleppen. Maya konnte noch einen Anwalt telefonisch informieren. Der reichte dann frühmorgens einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht auf vorläufige Außervollzugssetzung der Auslieferung ein. Allerdings, der Beschluss kam zu spät. Maya war schon an die ungarischen Behörden übergeben worden.
Free Maya! Free Maya! Free, free Maya! Free Maya! Free, free Maya!
Hier im Radio wurde ja bereits schon mehrfach über den Budapest-Komplex und die Verfolgung von Antifas in diesem Kontext gesprochen. Wir wollen das Thema trotzdem auch hier in Ausbruch nochmal aufgreifen, weil wir immer noch so erschüttert sind, dass Maya tatsächlich nach Ungarn ausgeliefert wurde. Ganz kurz nochmal zum Hintergrund. Maya ist Teil des Budapest-Komplexes. Im Februar 23 kam es am sogenannten Tag der Ehre, in Anführungszeichen, in Budapest zur Auseinandersetzung zwischen Neonazis und AntifaschistInnen. Und seitdem wird international nach AntifaschistInnen gefahndet, die an den Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sein sollen. Neben Maya sitzt aktuell Tobi in Ungarn und Hanna in Deutschland ein und weitere Beschuldigte des Verfahrens sind untergetaucht. Maya war in Deutschland in Untersuchungshaft und wurde trotz massiven Protests in einer Nacht- und Nebelaktion am 28.06. nach Ungarn ausgeliefert, wo Maya viele Jahre Haft drohen und in Frage zu stellen ist, ob die Justiz dort unabhängig funktioniert. Außerdem ist Maya als nicht-binäre Person nochmal besonders vulnerabel und es ist davon auszugehen, dass die Knäste in Ungarn noch um einiges hässlicher sind als hier in Deutschland. Wir wollen jetzt gerne nochmal die persönliche Seite aufmachen und Ausschnitte aus Interviews senden, die nach der Auslieferung vom Anarchistischen Hörfunk Dresden und von Radio Korax mit Mayas Familie und FreundInnen geführt wurden und die total bewegend sind.
Ja, guten Tag, mein Name ist Wolfram Jarosch, ich bin der Vater von Maya. Wir haben gerade die neueste Nachricht bekommen, dass Maya möglicherweise schon in Ungarn ist. Also er ist einfach offensichtlich heute früh als Nacht- und Nebelaktion, ohne dass der Anwalt über seinen Verbleib irgendwas wusste, ist er heute früh offensichtlich ausgeliefert worden. Das Ganze ist vermutlich bewusst gemacht worden, um jegliche Möglichkeit Rechtsmittel einzulegen. Wir wollten beim Bundesverfassungsgericht dort Rechtsmittel einlegen, um das zu verhindern. Und das ist bewusst eine Missachtung auch von Rechtsnormen, die dort stattfindet. Und ich kann auch sagen, als Vater, ich bin auch nur erschüttert über die Art und Weise, wie dort mit meinem Kind umgegangen wird.
Wir sind die Großeltern von Maya und wir sind, weil wir Besuchstermine hatten, vorgestern und heute Mittag, heute um 10 nach 10, sind wir hierher gekommen. Und gestern Abend, am späten Abend, hat unser Sohn erfahren, dass Maya ausgeliefert werden soll. Und dann hat er uns heute Nacht aus dem Bett rausgeschmissen und wir sind in aller Frühe hier, 5:30 hierher gefahren, um zu gucken, was los ist. Und da stand die Polizei schon, fuhr dauernd rundherum hier mit ihren Einsatzwagen. Und wir mussten, wussten da gar keinen Reim drauf zu machen, nicht? Bis wir dann nachher, als die Besuchszeit eigentlich anfing, wollten wir uns anmelden, dass mein Sohn dahin gegangen. Und ja, der Besuch ist abgesagt für heute. Obgleich der also schon wochenlang vorher festgelegt war. Und ich sage, aus welchem Grund ist er denn abgesagt? Und ja, das konnte sie nicht sagen. Dann blieb sie dahinter mit. Und mein Sohn wollte dann wissen, ob denn überhaupt Maya hier sei in dem Gefängnis. Da dürfte sie keine Auskunft drüber geben. Müsste sich an den Rechtsanwalt wenden. Und der Rechtsanwalt weiß auch nichts. Der ist auch nicht benachrichtigt worden. So, jetzt sitzen wir hier als Großeltern aus 600 Kilometer Entfernung angefahren. Weit über 80 und das Debakel hier. Entschuldigung. Kann ich nicht mehr.
Ja, wir können es überhaupt vor allem nicht verstehen, wie sowas in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht werden kann. Gestern Abend ist der Sohn benachrichtigt worden überhaupt und morgens um 6 ist er schon weg. Das kann doch gar nicht möglich sein. Es muss ja eine Berufung eingelegt werden können. Dazu wird gar keine Gelegenheit gegeben. Das ist unverständlich. Und wir sind völlig hilflos und ausgeliefert.
Ich weiß momentan nicht mehr weiter. Wahrscheinlich, wenn hier alles vorbei ist, wir werden nach Budapest fahren und ich werde für mein Kind kämpfen. Und ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, Maya, aber wir werden alles tun, um dich da rauszubekommen und damit wir diese unselige Situation wieder beenden können.
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für das Kommen aller, die hier sind und die zeigen, dass auch sie mit Maya fühlen und sich um Maya kümmern möchten. Danke.
Ich hatte auch Donnerstagabend die Nachricht bekommen, dass die Auslieferung beschlossen wurde, was ich bis dahin voll verdrängt habe. Also so immer dachte, das passiert nicht, das passiert nicht. Und dann ist es eben doch passiert. Ja, und dann habe ich erstmal probiert, mich und auch andere so zu beruhigen, dass ja noch in höhere Ebene Einspruch dagegen eingelegt wird und dass Maya jetzt auch nicht direkt ausgeliefert wird und dass es dann noch ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, das zumindest nach hinten zu verschieben oder eben am Ende zu verhindern. Genau, und dann Freitagmorgen bin ich aufgewacht. Zenny hat die ganze Zeit vibriert, es kam eine Nachricht nach der anderen und ich habe mich auch sehr zurückgesetzt gefühlt zuletzt im Jahr, als das alles losgegangen ist. Genau, und ich hatte eben auch diese Angst von, wo ist Maya? Wir wissen nicht, was gerade mit Maya passiert, was Maya angetan wird, ob sich das jetzt noch verhindern lässt. Und dann war eben irgendwann im Laufe des Tages klar, dass die Auslieferung zwar rechtswidrig ist, aber eben zu spät.
Für mich war es auch, als ich das erfahren habe, auf der einen Seite gut, mit Menschen zu sein, denen das Ganze sehr nahe geht. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch schlimm, alle so leiden zu sehen und auch die Angehörigen von Maya so krass leiden zu sehen. Da hat man auf jeden Fall irgendwie doppelt gefühlt, einmal für sich und einmal für die anderen Menschen, die das auch alle betrifft. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich so viel Wut überhaupt nicht fühlen kann. Ich einfach extrem überfordert war mit den ganzen Gefühlen, die da dann in mir vorgegangen sind. Und ich überhaupt nicht wusste, wohin mit dieser ganzen Wut. So.
Ja, also dazu ist vielleicht zuallererst zu sagen, dass Ungarn ja ein sehr korrupter Staat ist, in dem auch die Justiz korrupt ist. Dazu ist sie extrem queerfeindlich und Maya ist nicht binär. Das zu erwartende Strafmaß liegt bei bis zu 24 Jahre Haft, was in Deutschland gar nicht denkbar wäre. Es gibt keine fairen Haftbedingungen. Wir haben das bei Ilaria gesehen, die ja im gleichen Verfahren beschuldigt ist bzw. war, wie sie dort behandelt wurde. Und genauso sehen wir es jetzt eben auch wieder bei Maya, dass die Personen an einer Leine geführt werden, extrem stark bewacht sind mit schwer bewaffneten Polizistinnen, ja, und dargestellt werden wie Terroristinnen.
Free, free Maya! Free, free Maya!
aktuell finden. Und es ist total schön, ganz viele Soli-Veranstaltungen statt, Demos, Banneraktionen, Soli-Fotos, Soli-Bekundungen, Spendensammlungen für Maya und andere Betroffene und vieles mehr. Und aktuelle Informationen zum Budapest-Komplex und wie Mensch unterstützen kann, findet ihr unter www.basc.news, also BASC.news.
Ja, und wenn ihr in Freiburg gut die Augen offen haltet, fahren gerade auch Soli-Comics für die Beschuldigten im Budapest-Verfahren rum. Also schaut mal in den einschlägigen Orten nach. Dort gibt es schöne selbstgedruckte Comics von einem Comic-Künstler aus Italien. Und wir hören jetzt von Zerreis Probe Aufruf gegen Gewalt.
Pazifisten abstreifen für eine allumfassende Verteilung von Backpfeifen. Ich ginge die Reihe lang, klatsch, klatsch, klatsch. Manchmal klingt es wie Stuhlgang, wie Schritte im Matsch. Aber besonders cool fand ich immer den Sound, wenn der Empfänger der Backpfeife noch erstaunt raunt. Hier sieh doch, wieso ich?
Klatsch, Pegida, wieso nicht?
Klatsch, 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 klatsch. Und kein Ende in Sicht. Es sind einfach zu viele Gesichter pro Minute zu bedienen, doch ich hab eine gute Idee. PKW, Fenster auf, Hand raus, Klatsch, Sport, Weltrekord, Konzert, Applaus, Handschmerz, frustriert, wenn sich für unsere Hand schämt. Ununterbrochen neue Interessierte anstellen. Schellen kann kein Mensch verteilen. Wenn das so weitergeht, brauchen wir bald einen Plan B. Wir müssen uns beeilen. Dies ist ein Aufruf gegen Gewalt. So viele Schellen kann kein Mensch verteilen. Wenn das so weitergeht, brauchen wir bald einen Plan B. Wir müssen uns beeilen. Dort die weißen Ausbeuter der Vergangenheit willkommen heißen. Wenn's nicht klappt, sind wir gezwungen, vor der Haustür anzusetzen. Willkommensfeste für Flüchtlinge, die Einwohner vernetzen. Die Angst neben den Ablehnungen entsteht aus Angst, so wie du mit Angst vorm Islam Stimmung machen kannst. Starte Projekte, in denen die Leute nicht einsam, sein stolz sind auf das, was sie heute gemeinsam geschafft haben mit ihren Nachbarn. Denn Nationalstolz hinterlässt einen Dachschaden. Wen wundert es? Menschen wollen dazugehören, gehört werden. Was Besonderes sein, eine Gruppe, ein Verein, eine Identifikation, ein bisschen empört reden. Und jetzt stellt euch vor, das wäre nicht für irgendein Dreck. Für den 15.000 Leute losmarschieren. Stellt euch vor, der Zweck ist sich zu solidarisieren. Stellt euch vor, 15.000 Dresden Vorzeigeort haben Werkzeug dabei. Und überall dort, wo ihre Wohnungen stehen, bauen sie jetzt kleine Häuser daneben, denn andere haben keine. Zusammenbau macht mehr Spaß, nicht nur dem Kiffer, auch die Rentner haben wieder was, wofür sie brennen. Die ganze Crowd merkt das, sich helfen macht glücklich und plötzlich hat Stolz sein, viele einzeln das. Noch eine Idee, Alternativen schaffen, was Besseres zu bieten haben, ein Stumpf für Pegida. Solidarität attraktiver machen. Unser Plan B umfasst so viele Sachen. Ein Aufruf gegen Gewalt. So viele Schellen kann kein Mensch verteilen. Wenn das so weitergeht, nehmen wir Halt. Unseren Plan B, wir müssen uns beeilen. Dies ist ein Aufruf gegen Gewalt. So viele Backpfeifen kann niemand verabreichen. Wenn das so weitergeht, nehmen wir Halt. Unseren Plan B, weil wir auf Feuern kann scheißen. Dies ist ein Aufruf gegen alle dreisten Chaoten. So viele Scheißpatrioten können wir niemals vollkoten. So viele gehirntoten Idioten haut keiner auf die Pfoten. Nehmt den deutschen Gurken, die Butter von den Brot. Dies ist ein Aufruf gegen Gewalt.
Wir kommen nun zu unserem Blick eben hinter die Gefängnismauern und wir fangen an mit einem Blick hinter die Sicherungsverwahrung oder in die Sicherungsverwahrung rein. Da gab es wohl eine Erhöhung des Essensgeldes, und aber wohl nicht für alle Menschen in Baden-Württemberg. Und im nächsten Beitrag geht es auch noch um weitere Widrigkeiten.
Genau, wir haben in Baden-Württemberg eine einzige sicherungsverwahrte weibliche Person, die sitzt in Schwäbisch Gmünd. Und ich kenne Carmen schon, ich glaube, mittlerweile 15 Jahre. Und nach meiner Entlassung hatte ich dann mal die Überlegung ins Auge gefasst, Carmen auch zu besuchen. Und im Zuge dessen entwickelte sich dann auch eine Diskussion mit der Anstaltsleitung, eben aber auch um das sogenannte Essensgeld. Denn Sicherungsverwahrte dürfen sich selbst versorgen, wenn sie wollen, und bekommen dafür dann ersatzweise einen Zuschuss von der Vollzugsanstalt. Und der wurde im Männervollzug erhöht. Und ich hatte dann Carmen gefragt, ob sie eben auch diese Erhöhung bekommen hat. Und im Folgenden hören wir ein bisschen, wie gestaltet sich der Umgang der JVA Schwäbisch Gmünd mit der einzigen weiblichen Sicherungsverwahrung, was Besuch und das Essensgeld angeht. Wer als Ex-Gefangener oder Ex-Gefangene eine oder einen Gefangenen besuchen möchte, hat es nicht immer leicht. So erging es mir nun selbst mit Carmen, die auch hier in der Sendung Ausbruch immer mal wieder zu Wort kommt mit ihren Berichten aus der Sicherungsverwahrung in Schwäbisch Gmünd. In einem ersten Anlauf beantragte Carmen bei der dortigen Anstaltsleitung die Zulassung meiner Person zum Besuch. Dies wurde, wenig überraschend, abgelehnt. Ich sei, so die Anstalt, nicht förderlich für Carmens Resozialisierung. Dies nahm ich dann zum Anlass, mich mit einer E-Mail an die Anstaltsleitung zu wenden. Zum einen verwies ich ganz legalistisch auf die Rechtslage, denn nach dieser können Besuche von Ex-Gefangenen nicht pauschal verboten werden. Zum anderen machte ich deutlich, dass ich so ein Vorgehen nicht auf mir sitzen lassen würde, denn Carmen wird in Sicherungsverwahrung festgehalten und bekommt fast gar keinen Besuch. Einige Wochen später erreichte mich dann eine E-Mail einer Vollzugsleiterin, die mitteilte, nach einer intensiven, erneuten Beratung habe man mich nun als Besucher zugelassen. Jedoch werde man die Besuche nur mit Trennscheibe und mit akustischer Überwachung ermöglichen. Maximal unfreundliche Bedingungen, aber immerhin ein erster Schritt. Wobei die Situation von Carmen als der einzigen weiblichen Sicherungsverwahrten in Baden-Württemberg ebenfalls maximal ist, nämlich maximal unerfreulich. Nicht nur was solche Besuchsfragen angeht, sondern auch die materiellen Lebensverhältnisse. Durch einen Kontakt in die Männersicherungsverwahrung in Freiburg bekam ich mit, dass dort mit Wirkung schon zum 1. Januar dieses Jahres der knastinterne Zuschuss für jene Insassen, die aufs Gefängnisessen verzichten und sich damit auch selbst versorgen müssen, von knapp 85 Euro im Monat auf 185 Euro erhöht wurde, inklusive einer fetten Nachzahlung für die Zeit ab dem 1. Januar. Ich teilte das Carmen mit, denn wir hatten immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Neuerungen in der Männersicherungsverwahrung bei ihr nicht ankamen. Und erneut stellte sich die Schwäbisch-Gmündner Justizverwaltung quer. Bei Carmen erhöhe man gar nichts. Da ich beim Radio arbeite, fragte ich beim vorgesetzten Justizministerium bei der Pressestelle nach, denn ich hielt das für eine klassische Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Das Justizministerium ließ dann Radio Dreieckland vor kurzem wissen, es würde nun doch zum 1. Juli den Zuschuss bei Carmen anheben, jedoch lediglich auf 119 Euro. Man plane jedoch eine Angleichung der Männer- und Frauen-SV. In welcher Form und wann auch immer, das blieb offen. Carmen muss also, obwohl sie genauso bei dem bekannt-berüchtigten Knastshop Massak Logistik GmbH zu den regelmäßig der Kritik ausgesetzten hohen Preise einkauft, wie die Sicherungsverwahrten in der Männeranstalt, Monat für Monat mit 66 Euro weniger an Zuschuss auskommen. Badisches und schwäbisches Landesrecht und Landrecht im Jahre 2024.
Ihr habt gerade gehört von der Band Lobster, Lobster das Stück Knoblauchseife. Und wir schauen uns weiter an, was so hinter den Gitterstäben in Deutschland los ist.
Genau, nachdem wir eben nach Baden-Württemberg geschaut haben, geht jetzt der Blick etwas weiter nach Norden, nämlich nach Hamburg. Dort wurde ein Gefangener angeklagt, einen Vollzugsbeamten verletzt zu haben. Er sei widersetzlich gewesen, der Gefangene. Der Gefangene wurde freigesprochen. Und was sich in diesem Fall getan hat, hören wir jetzt. Wie die Taz vor wenigen Wochen berichtete, war ein iranischer Inhaftierter angeklagt worden, weil er angeblich einen Vollzugsbeamten in der JVA Hamburg Holstengleis angegriffen habe. Nur war es der Inhaftierte, der dann blaue Flecken an Oberkörper und in der Leistengegend aufwies. Daraus schienen dann die Hamburger Polizeibehörden und die Staatsanwaltschaft zu schlussfolgern, dass selbstredend der Gefangene der Aggressor sein müsse. Das ist ja nichts anderes, wie wenn die Polizei mal wieder jemanden erschießt. Selbst Kugeln im Rücken sind dann ganz schnell Beweis für eine Notwehrlage der Polizei. Im Fall in Hamburg war der Gefangene schnell angeklagt. Tätlicher Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Es bedurfte einer mehrtägigen Hauptverhandlung, an deren Ende nicht nur der Verteidiger des Angeklagten, sondern selbst die Staatsanwaltschaft einen Freispruch beantragten. Die Richterin kam diesen Anträgen nach und sprach den Inhaftierten frei. Wie die Staatsanwaltschaft Hamburg auf Anfrage von Radio Dreieckland mitteilte, habe man den Freispruch akzeptiert und kein Rechtsmittel eingelegt. Ob jedoch nun gegen den Vollzugsbeamten, der den Gefangenen getreten und geschlagen haben soll, endlich auch mal ermittelt wird, das wollte die Staatsanwaltschaft Hamburg nicht mitteilen. Es hieß dazu nur lapidar, Zitat, im Übrigen wird der Vorgang durch die Staatsanwaltschaft geprüft. Wie es ganz anders ausgeht, das zeigt Berlin. Dort demonstrierten am 23. Juli 2024 Aktivistinnen, um an Ferhat Mayouf zu erinnern. Im Alter von 36 Jahren starb er vor 4 Jahren im Berliner Knast Moabit an einer Rauchvergiftung. Die Internetseite Death in Custody schildert es so. Nachdem es in seiner Zelle zu einem Brand gekommen war, schrie Ferhat Mayouf minutenlang verzweifelt um Hilfe und klopfte gegen die Tür. Nach Schilderung eines anderen Gefangenen standen 4 JVA-Beamte währenddessen im Gang und warteten auf das Eintreffen der Feuerwehr, anstatt die Zellentüre zu öffnen und Ferhat Mayouf zu retten. Irgendwann verstummten die Rufe. Als die Feuerwehr mehr als 20 Minuten später die Zellentür öffnete, war Ferhat Mayouf bereits tot. Zitat Ende. In dem Aufruf der Aktivistinnen der Demonstration ist zu lesen, Zitat, für uns steht fest, das war Mord, Mord durch diesen Staat und seine rassistischen Institutionen. Ferhat wurde wegen eines belanglosen Diebstahlvorwurfs festgenommen und eingesperrt. Hätte er einen deutschen Pass oder einen sicheren Aufenthalt gehabt, wäre er gar nicht im Knast gelandet. Ab dem ersten Kontakt mit der Polizei wurde er geschlagen, verletzt und gedemütigt. Er kam in Isolationshaft und war für 23 Stunden am Tag eingesperrt. Als er um medizinische Hilfe und Unterstützung bat, wurde ihm diese verwehrt. Am 23. Juli brach gegen 23 Uhr ein Feuer in seiner Zelle aus. Ferhat schrie um Hilfe. Anstatt die Türe zu öffnen und ihn da rauszuholen, warteten die Wärter auf das Eintreffen der Feuerwehr. Über 20 Minuten lang unternahmen sie nichts. 20 Minuten, die Ferhat das Leben gekostet haben. Soweit der Aufruf der Aktivistinnen. Das ist die Spannbreite hierzulande. Und nicht nur in den Gefängnissen weit weg. Von einfach nichts tun bis hin zu aktiver Misshandlung. In einer anderen Sache hat das Amtsgericht in Hamburg übrigens einen Wärter aus demselben Knast, den ich eingangs erwähnt hatte, einen Vollzugsbeamten verurteilt. 11.000 Euro Geldstrafe, weil er einen Gefangenen geschlagen habe. Im Falle von Ferhat gab es keine Folgen für die Beamten, die vor der Zelle rumstanden. Die Ermittlungsverfahren gegen sie wurden allesamt eingestellt.
Yeah.
Ja, das war Warteschleife von der Freiburger Band Trendstudio Doris. Und nachdem wir jetzt so geschaut haben, was ist hinter den Gitterstäben los, wollen wir vielleicht nochmal einen Blick auf rechte Strukturen und Umtriebe und Personen hier in Freiburg schauen. Auch das gibt es hier nicht nur im Osten von Deutschland, sondern auch in Freiburg. Aktuell findet der Berufungsprozess gegen Robert Hagermann, bekannter Querdenker und ewiger AfD-Stadtratkandidat in Freiburg. Der hatte im Sommer
2021
mehrere Leute angegriffen mit Pfefferspray und zwei junge AntifaschistInnen, die ihn erkannt haben auf der Straße und ihm ja, als das benannt haben, was er ist, nämlich ein Faschist und weiteres. Daraufhin hat er sie angegriffen, wollte sie festhalten, eben mit Pfefferspray angegriffen und es kamen Leute vorbei, die das eben schrecklich fanden, was sie da gesehen haben, intervenieren wollten und auch diese Person griff Robert Hagermann dann an und unter anderem stach er einen dieser Helfer dann mit einem Messer in die Brust.
Für den Messerangriff wurde Robert Hagermann überhaupt nicht strafrechtlich verfolgt. Das Verfahren wurde eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft zu seinen Gunsten angenommen hat, dass es nicht auszuschließen sei, dass er sich in einer Notwehrlage befunden hätte oder zumindest angenommen hätte, in einer solchen zu sein. Für den Pfefferspray-Angriff gegen das Ehepaar wurde er zu 120 Tagessätzen à 10 Euro verurteilt. Das war ihm dann immer noch zu viel und zu hoch, denn er wähnt sich bis heute als unschuldig. Er ging in Berufung. Das Verfahren setzte seit 2023 Staub an auf dem Tisch der Richterin und mehrere Vertreterinnen von Radio Dreieckland haben den Prozess, der diese Woche stattgefunden hat, beobachtet. Ich kommentiere im Folgenden einige Merkwürdigkeiten dieses Prozesses und das Urteil wird am Dienstag, den 30. Juli gefällt werden um 12 Uhr im Landgericht in der Salzstraße und in der nächsten regulären Ausbruchssendung, die möglicherweise erst im September stattfinden wird, werden wir dann aber auch über den Ausgang des Verfahrens berichten.
Ein Berufungsprozess reich an Merkwürdigkeiten. Strafsache gegen Robert H. Die Vorgeschichte ist schnell erzählt. Querdenker und ewiger Stadtratskandidat der AfD Robert H. verfolgte im Sommer vor 3 Jahren Jugendliche, von welchen er sich beleidigt fühlte. Er filmte sie gegen ihren Willen und setzte Pfefferspray ein. Als sich ein älteres Ehepaar, das zufällig mitbekam, wie er den Jugendlichen nachsetzte, zu helfen versuchte, setzte es auch für das Ehepaar Pfefferspray. Und dem Ehemann stach H. in den Bauch. Robert H. legte nach Eintreffen der Polizei das Messer erst aus der Hand, als einer der Polizisten seine Schusswaffe zog. Der Messerstich wurde von der Freiburger Staatsanwaltschaft zu den Akten gelegt. Denn es sei nicht auszuschließen, dass er, Robert H., sich in einer Notwehrlage befunden habe. Für den Einsatz des Pfeffersprays verurteilte das Amtsgericht Robert H. im Dezember 2022, also rund 1,5 Jahre nach der Tat, zu 120 Tagessätzen Geldstrafe. Gegen die Verurteilung legte der Angeklagte Rechtsmittel ein. Als nun Ende Juli 2024, wir befinden uns 3 Jahre nach der Tat, das Landgericht Freiburg sich bequemte, die Berufung zu verhandeln, war schon der Auftakt bemerkenswert. Die Presse fotografierte den Einzug des Gerichts in den Saal, wie das bei Verfahren nicht unüblich ist, als die Vorsitzende meinte, jetzt seien die Aufnahmen einzustellen und die Presse habe den Saal zu verlassen. Die Aufforderung, die Presse möge den Saal verlassen, wiederholte sie. Dem kam die Presse jedoch nicht nach und die Vorsitzende Dr. Müller beharrte dann auch nicht weiter auf den Ausschluss der Medien von der öffentlichen Verhandlung. Seit März 2023 hatten die Akten der Strafsache gegen Robert H. bei ihr Staub angesetzt. Die Richterin sagte, sie hätte keinen früheren Verhandlungstermin gefunden. Was nun dazu führt, dass selbst wenn Robert H. verurteilt werden sollte, er sich bei der Richterin bedanken darf. Denn eine solche Verfahrensverzögerung führt regelmäßig dazu, dass die Strafe gemildert werden muss. In diese Richtung zielte auch die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Zwar forderte sie, Robert H. möge erneut zu 120 Tagessätzen verurteilt werden, Jedoch seien hiervon 20 Tagessätze abzuziehen, wegen dieser langen Liegezeit der Akten. Die Wortwahl der vorsitzenden Richterin ließ auch noch Spielraum nach oben offen. Irgendwann ging sie dazu über, das Opfer des Messerstichs nur noch als »der Gestochene« zu bezeichnen, als wenn dieser namen- und gesichtslos wäre. Geschenkt, dass die Richterin zudem behauptete, Rechtsanwalt Manditsch, der zeitweise Robert Haas Anwalt war, sei aus der AfD ausgeschlossen worden. Dabei war es doch Manditsch selbst, der die AfD verlassen hatte, weil diese ihm nicht rechts genug war. Auch prozessuale Fehler leistete sich die Richterin und musste dabei von der Neonazi-Szeneanwältin Nicole Schneiders auf eben solche Fehler hingewiesen werden. Nicole Schneiders? Klingelt da was? Verteidigerin im NSU-Prozess des bekannten Neonazis Ralf Wohleben. Jetzt vertritt sie in der Freiburger Provinz AfD- und Querdenken-Anhänger Robert H. Nicht viel besser die Performance der Polizeizeugen. Nehmen wir mal den in der Abteilung Staatsschutz tätigen Herrn Kurz. Als er gefragt wurde, ob er von einer Gefährdeansprache des Robert H. wisse, meinte er, ja, ein Kollege habe das erledigt. Bei einer Gefährdeansprache wird eine Person, von der vermutet wird, sie könne die öffentliche Sicherheit gefährden, gezielt von der Polizei angesprochen. Im Verlauf des Prozesses kam dann heraus, dass es sich jedoch eher um eine sogenannte Gefährdetenansprache gehandelt hat, dass nämlich ein Polizeikollege von Kurz den Robert H. informierte, es werde eine Demo im Viertel geben, die auch vor sein Haus führen würde. Selbst die Richterin wollte darin dann nicht wirklich eine Gefährdeansprache erkennen. Etwas pampig aufbrausend wurde Staatsschützer Kurz, als er vom Anwalt des Tatopfers an seine Wahrheitspflicht erinnert wurde. Auf Frage hatte Kurz nämlich zuvor beteuert, ihm sei der Angeklagte im Zusammenhang mit Gewalttaten bisher nicht bekannt gewesen. Wie Kurz überhaupt recht bemüht erschien, H. fast schon zu verteidigen, als Opfer der linken Szene zu stilisieren. Allerdings hatte H. bei einer Auseinandersetzung mit Linken schon 2019 von einer Blechschere Gebrauch gemacht, was dem Staatsschützer auch bekannt wäre, wie er dann einräumen musste. Und noch so eine Merkwürdigkeit. Die Hände des Angeklagten, sein Rücken, das Messer, die Pfeffersprühdose. Es wurde viel fotografiert im Ermittlungsverfahren. Aber wie der böse Zufall so spielt. Bilder jener Frau, die von Robert H. Pfefferspray in die Augen gesprüht bekam, fanden sich nicht in den Akten. Es war der erwähnte Anwalt der Nebenklage, Rechtsanwalt Erschig, der während der Verhandlung eine Bildaufnahme zu den Akten reichte. Ein zeternder Angeklagter, der von der Justiz als organisierter Kriminalität sprach, der bis zum Ende darauf beharrte, er sei im Recht gewesen. Ein Angeklagter, der in seinem Schlusswort das Tatopfer als, Zitat, abgebrühten Schlägertypen beschimpfen darf, ohne dass die Richterin die Hasstirade stoppt, rundeten das Bild irgendwie ab. Das Bild einer Justiz, die fast dazu getragen werden musste, einen bekennenden AfD-Anhänger, der sich vom Who is Who der lokalen wie überregionalen Szeneanwältinnen und Anwältenschaft verteidigen lässt, den Prozess zu machen. Einer Polizei, die ernsthaft erwog, dem Tatopfer, dem Menschen, der in den Bauch gestochen wurde, eine Gefährderansprache zu erteilen. Ein nicht untypisches Vorgehen der Polizei, die Opfer zu potenziellen Täterinnen machen. Ein pampiger Staatsschützer, der ein sehr eigenes Verhältnis zur Wahrheit zu haben den Anschein erweckte. Eine Vorsitzende, die beim 1x1 der Prozessordnung Unterstützung von Nicole Schneiders brauchte und erhielt. Egal wie das Urteil am Ende lauten wird, Freispruch oder erneute Geldstrafe. Die ganzen Merkwürdigkeiten machen deutlich, wie einseitig Justiz und Polizei agieren.
Looking for some real shit. Living in a world of shiny tears. I'm a sad little tiny clip. Perfumed in new patriotic shit. My dream in a fast limousine. Gloss angel ass. Glossy tears in the middle of.
got me, I'm always on the run, up and down. All my blood, dirty feeds on the ground of Los Angeles, disinfected ends. Bleach pussies, my neck hurts, cause I live always. Oh.
Ja, und ihr hörtet wieder eine weitere Freiburger Band, nämlich Men's True Nation mit ihrem Lied Los Angeles. Und nun, jetzt neigen wir uns langsam dem Ende unserer Sendung und da gehen wir doch langsam in die Veranstaltung der kommenden Wochen bzw. auch Monate hin.
Ja, und zwar, wir schauen in einem doch noch etwas längeren Beitrag von einigen Minuten mit einem sogenannten Ankündigungsinterview in den Oktober. Denn im Oktober, am 3. Oktober, um genau zu sein, beginnt in Freiburg in der Katz der erste Tattoo-Circus hier in der Stadt. Wir haben seit über fast 20 Jahren Tattoo-Circus europaweit. Was das ist und wer da alles kommt und worum es geht, hören wir jetzt. Zu Gast heute sind Jacques und Conny aus dem Orga-Kreis des Tattoo Circus. Was ist der Tattoo Circus? Ein kurzer Rückblick. Woher kommt er?
Ja, also der Tattoo Circus ist eine explizit politische und unkommerzielle Veranstaltung, das würde ich gerne vorneweg schieben, und hat zum Ziel, auf das Thema Gefangenschaft und Knäste und Repression aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln, um Menschen zu unterstützen, die von Freiheitsentzug betroffen sind oder davon bedroht sind. Den ersten Tattoo Circus gab es 2007 in Rom. Und es hat sich dann, wurde dann aufgegriffen von Aktivistinnen und in andere Städte getragen, nach Barcelona, London, Thessaloniki, Berlin, Basel, Köln, viele weitere. Und genau, wurde jetzt auch von AktivistInnen in Freiburg aufgegriffen, die Idee.
Ja, super. Es gibt jetzt ein Tattoo-Circus in Freiburg.
Yeah.
Wann und wo eigentlich?
Am 3. bis 5. Oktober 2024. In der KTS in Freiburg im Breisgau.
In der Basler Straße 103.
Genau.
Und bei aller Vorsicht, sind jetzt noch ein paar Wochen oder ein paar Monate hin, kann man ja sagen. Und da wird sich vielleicht manches noch ändern, geplant. Was kann abseits von Tattoo-Stechen die Menschen erwarten, die dort kommen?
Also genau, es wird ein breites Rahmenprogramm geben, sowohl kulturell als auch inhaltlich. Zum kulturellen Programm ist zu sagen, dass es einige Shows geben wird. Von Paint-Show über Varieté, Feuershow, Kunstausstellung, und musikalisch wird auch ein breites Programm geboten sein. Freitag gibt es Hip-Hop in der KTS am Abend und am Samstagabend wird es mehrere Bands geben. Genau, zum Beispiel Tutti Dilemma aus Wien werden da sein, Unicorn Partisans und Cat Bad Back.
Und inhaltliche Veranstaltungen?
Genau, inhaltlich wollen wir mit dem Programm auch die Thematik Antirepression und Antiknast aufnehmen. Und eingeladen haben wir zum Beispiel Resi Malzahn zur Thematik restaurativer Gerechtigkeit. auch das Thema transformative Gerechtigkeit, Chancen, Hoffnung, Enttäuschung und Grenzen dieser Arbeit möchten wir aufnehmen.
Dazu ganz kurz, Restorative Justice, können Sie da zwei, drei Sätze dazu sagen, für Menschen, die vielleicht noch nie davon gehört haben?
Genau, restaurative oder transformative Gerechtigkeit, das sind zwei Konzepte, die so ein bisschen Alternativen zum Bestrafungssystem durch zum Beispiel Gefängnisse darstellen sollen. Da geht es darum, Situationen, wo zum Beispiel Gewalt stattfindet, zu unterbrechen und akut Lösungen mit gewaltausübenden Personen zu finden. Und ein großer Fokus liegt aber vor allem auf betroffene Personen, die ja generell von unserer aktuellen Strafjustiz eher ausgeschlossen oder ignoriert werden. Genau, so vielleicht ganz kurz. Dann soll es einen Workshop geben, Fragmente zu einer kritischen Theorie des Gefängnisses. Natürlich wird es ein Briefeschreiben in den Knast geben. Und wir möchten auch ein moderiertes Podiumsgespräch über Strafe und Gefängnis machen. So, das mal soweit. Und das Programm wird sich aber auch noch vervollständigen. Und da werden wir sowohl auf Instagram als auch auf unserem Blog Updates geben. Also schaut da gerne rein. Und natürlich der Freiburger Kalender taka.fr wird dann auch noch mit Infos gefüttert.
Und zu den Tattoo-Artists, gibt es schon welche, die zugesagt haben, von denen ihr sagen könnt, die kommen mit größter Wahrscheinlichkeit? Oder wollt ihr es schon verraten, wollt ihr es nicht verraten?
Ja, also es gibt einige, die zugesagt haben. Wir haben 15 Zusagen. Ich glaube, die Namen ist wahrscheinlich das Einfachste, wenn ihr auf der Homepage nachschaut oder auf Instagram. Da sagen wir gleich nochmal die Adresse. Aber zu sagen ist, es wird auf jeden Fall eine ganz, ganz bunte Mischung an Tattoo-Artists geben. Sowohl als Freiburg als auch von außerhalb und genau auch was die Stile angeht, einfach ganz, ganz breit aufgestellt, sodass ich glaube, dass da wirklich für jede und jeden was dabei ist.
Und wer hungrig ist?
Wer hungrig ist, soll was zu essen bekommen. Das ist natürlich auch wichtig, dass die Leute nicht verhungern. Wir haben das Kochkollektiv Maulwurf angefragt. Außerdem wird es Pommes und Pizza von zwei Kollektiven geben. Und die kurdische Küfer ist auch angefragt. Also verhungern wird hoffentlich keine. Und ja.
Und ihr hattet es ja am Anfang erwähnt, es wird ja Geld eingenommen, das dann für Soli-Zwecke verwendet werden soll. Gibt es da schon irgendwelche Ideen, wer Geld von den Soli-Einnahmen bekommen soll?
Genau, also ganz grob, wir sammeln Geld für Strukturen, die sich gegen Repression und gegen Knäste allgemein aussprechen und aktuell sind es beispielsweise das Budapest Antifa Solidarity Committee, der International Anarchist Defense Fund, der International Antifascist Fund, der Rasthaus Solitopf, Azadi e.V. und das Antifa Ost-Verfahren sollen unterstützt werden.
Menschen, die jetzt davon gehört haben, das erste Mal, wo können sie sich nochmal weiter informieren? Du hast ja vorhin gemeint, dass es auch im Internet ganz viele Möglichkeiten gibt.
Unsere Homepage ist tattoocircusfr.blackblocks.org und wir haben auch einen Instagram-Kanal, der lautet tattoocircus_fr. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter tattoocircus-fr@systemli.org.
Für Leute, die von außerhalb kommen, vielleicht noch interessant, es wird eine DIY-Schlafplatzbörse über Telegram geben. Da befindet sich der Link für die Gruppe auch auf der Homepage oder auf Instagram. Tretet einfach der Gruppe bei, schreibt, was euer Bedarf ist und dann organisiert sich das hoffentlich.
Vielen herzlichen Dank euch beiden und wir werden uns sicher in einigen Wochen nochmal hören, wenn der Tattoo Circus näher rückt.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Ja, also haltet euch den 3. Oktober frei.
Gibt den sonst 4. Oktober auch noch und den 5.
Genau, also ein verlängertes Wochenende mit Brückentag. Kommt nach Freiburg gerne vorbei. Genau, lasst uns eher die Solidarität für von Repression Betroffenen feiern, als den restlichen Quatsch, der da stattfinden wird. Und wer zwischen Oktober jetzt im Sommer noch Sachen sucht, wo er hinfahren kann, haben wir noch ein paar Camp-Ankündigungen, nämlich zwei Stück. nämlich findet in Basel ab dem 3. August bis zum 11. August das No Borders Klimacamp statt, Rise Up for Change. Es ist ein Camp mit Aktionstagen gegen fossile Infrastruktur und für die Bewegungsfreiheit für alle. Denn während Gas und Öl ungehindert über Grenzen passieren können, werden geflüchtete Menschen gewaltvoll von Grenzen abgeschoben. Gleichzeitig verstärkt sich die Klimakrise und soziale Ungleichheiten, Kriege und Menschenrechtsverletzungen. Dadurch werden Menschen zur Flucht gezwungen. Doch das Camp sagt Bewegungsfreiheit für alle Menschen anstatt für fossile Energien, Solidarität statt Stacheldraht. Am Rise Up for Change nehmen sie den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen selbst in die Hand. Das Collective Climate Justice organisiert gemeinsam mit anderen dieses Jahr wieder das No Border Camp am Rise in Basel. Entschuldigung. Es gibt spannende Workshops, Diskussionsrunden und weitere Aktivitäten rund um die Themen Klima und Migration. Außerdem, wie immer, ein Ort zum Schlafen, leckeres Essen und rundum gute Stimmung. Mehr Infos und Links zu den Webseiten und Telegram-Kanälen und etc. findet ihr auf tacker.fr.
Und vom 15. bis zum 18. August findet in St. Georgen im Schwarzwald das AMS-Camp statt. Es ist ein selbstorganisiertes Camp mit vielen Vorträgen, Diskussionen zu Kritik an Geschlechterverhältnis, Kapitalismus, Nationalismus. Außerdem ist ein umfangreiches Kulturprogramm mit Theater und Musik geboten.
Ja, von mir auf jeden Fall immer ein Must-Go. Jedes Jahr bin ich dort und kann das einfach nur empfehlen. Tolle Workshop-Diskussionen und tolle Konzerte und Partys am Abend.
Und wir sind ja hier an der Antirepressionswelle Ausbruch. Es wird auch einen Schreibworkshop geben für Wie schreiben wir Gefangenen. Und es gibt auch noch einen Workshop zum Thema Abolitionismus, weil ich meine, Ausbruch der Antirepressionswelle ist ja auch die Abschaffung von Gefängnissen ein Herzensanliegen. Und wie das zumindest aktuell in der Theorie gedacht werden kann und möglicherweise auch in die Praxis umgesetzt werden kann, wird unter anderem eines der Veranstaltungs, hoffentlich Highlights auch des AMS-Camp dieses Jahr sein.
Ja, dann kommen wir noch zu den regelmäßigen Terminen, und zwar die Sprechstunden von den Antirepressionsgruppen hier in Freiburg. Das heißt, wenn ihr Stress mit der Polizei, Justiz und anderen Repressionsbehörden habt, dann könnt ihr euch hilfesuchend gerne an diese wenden. Und da gibt es in Freiburg einmal den Ermittlungsausschuss Freiburg. Dieser hat morgen, den 29. Juli von 19 Uhr bis 20 Uhr seine Sprechstunde im Autonomen Zentrum KTS Freiburg in der Basler Straße 103 und geht dann aber in die Sommerpause und ist dann wieder mit einer regelmäßigen 40-tägigen Sprechstunde ab dem 23. September für euch da.
Und dann gibt es noch die gute alte Rote Hilfe, die dieses Jahr 100 Jahre wird. Und die macht eine Sprechstunde immer am ersten Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr im Litz, im linken Zentrum in der Glümerstraße. Und immer am dritten Sonntag im Monat um am dritten Donnerstag im Monat um 20.30 Uhr bis 21 Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität hier auf dem Greta-Gelände in der Adlerstraße 12.
Ja, und damit verabschieden wir uns heute Abend wieder von euch. Ihr hört die Sendung in der Wiederholung morgen früh, also am Montag, den 29. Juli um
11 Uhr.
Genau, oder eben auf freieradios.net oder rdl.de könnt ihr die Sendung auch nachhören. Und die nächste Sendung wird dann voraussichtlich im September wieder.
Genau, im September auf jeden Fall eine reguläre Sendung. Was wir im August senden werden, ob eine Wiederholung oder irgendwas anderes, das hört ihr dann am vierten Sonntag im August.
Ja, und verantwortlich für die Sendung waren wie immer der Staat und seine Repressionsbehörden. Und wir sagen, lasst euch nicht erwischen.